Ciao zusammen. Das war meine neue Begrüßung, seit ich mich mit dem Saul befasse. Ciao, ist doch cool, oder? Du denkst immer gerade ein bisschen an die Bibel und an den Saul. Jetzt, um das Königtum besser zu verstehen, starten wir bei der Geschichte der ersten Menschen, nämlich bei Adam und Eva. Zur Zeit von Adam und Eva hat eine sogenannte Theokratie geherrscht. Also Theos steht für Gott und er war der Herrscher. Und er hat Menschen geschaffen und er hat ihnen den Auftrag gegeben, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Das Wort bebauen kannst du auch mit dienen übersetzen. Und wenn in der Bibel die zwei Begriffe genommen werden, also bebauen oder dienen und bewahren, dann ist auch die Rede vom Priesterdienst. Also wenn vom Priester geredet wird, dann wird oft das Wort oder die zwei Wörter gebraucht. Priester waren Leute, die in der Stiftshütte und später auch im Tempel Gott dient haben. Und sie haben seine Ordnungen auf der Erde sollen bewahren. Also die zwei Worte sind relativ viel aussagend, oder? Man liest relativ schnell drüber, aber es meint recht viel. Also Adam und Eva hatten eine Art einen Priesterdienst. Gott hat sie in den Garten Eden hineingesetzt, an den heiligen Ort, und hat gesagt, hey, hier, ihr lebt hier vor mir, oder? Eigentlich face to face mit Gott in seinem Angesicht. Und dient hier und bewahrt den Garten. Und ich glaube, er hat gemeint, bewahrt meine Ordnungen auf dieser Erde. Also Gottes ursprüngliche Idee vom Königtum war, dass er der König ist und dass die Menschen eine Art wie Priester sind, dass sie in seiner Gegenwart sind, dass sie dort dienen, also nicht wie so Sklaven, sondern als freie Leute, und dass sie seine Ordnungen bewahren. Wie wir wissen, haben sich Adam und Eva nicht wirklich an die Ordnungen von Gott gehalten. Er hat ihnen gesagt, hey, esset nicht von dem Baum, wo die Früchte dran hat, von der Erkenntnis. Und sie haben das aber trotzdem gemacht. Sie haben dem Verführer, sie haben dem Satan geglaubt und haben das Gebot von Gott gebrochen. Es ist zu der Trennung zwischen Mensch und Gott. Sie mussten den Garten Eden, also den heiligen Ort, verlassen. Aber wie Dave schon vor 4 Wochen gesagt hat, hat es eine Verheißung gegeben. Gott hat den ersten zwei Menschen verheißen, dass einer kommen wird, der dieser Schlange, dem Verführer, wird den Kopf zertreten, kaputt machen. Dass der Held kommt und den besiegt. Und wir bekommen so den ersten Hinweis auf den Messias, auf den Retter, der die Trennung zwischen Mensch und Gott wieder vollkommen überwinden und wiederherstellen. Die Menschheit hat sich immer mehr weg von Gott bewegt. Oder wir sehen das in diesen Geschichten von Kain und Abel. Es hat irgendwann kein Abel mehr gegeben. Dann hat die Geschichte vom Turmbau zu Babel, reimt sich noch, Abel, Babel, oder? Es geht immer so weiter. Dann eine Geschichte beim Noah, die Leute sind völlig weg von Gott, er musste die Flut schicken, er hat nochmal neu gestartet mit dem Noah. Und so hat Gott immer wieder Leute eingesetzt, die wie so einen Pfeil auf den Messias hinweisen, auf den Retter, der kommen soll. Also der Abraham, der Isaac, der Jakob, all die Leute, die wir in der Bibel sehen, sind wie Pfeil da gestanden und sollen wieder das Volk oder die Leute wieder zurückbringen zu Gott und wieder sagen, hey Leute, der Gott ist eigentlich da, der will eigentlich Beziehung mit euch. Kommen wir doch wieder zurück. Und so ist das über 1000 Jahre gelaufen. Über 1000 Jahre hat die Theokratie geherrscht. Ist Gott eigentlich immer noch der Herrscher gewesen und er hat Menschen eingesetzt, die auf ihn hinweisen. Bei den umliegenden Völkern hat das etwas anders ausgesehen. Die hatten Könige. Und bei ihnen war es so, dass der König gleichzeitig auch ihren Gott war. Also bei den Ägyptern ist der Pharao, also ihren König, ist gleichzeitig ihren Gott gewesen. Sie haben ihn arbeitet und sie haben wie das Gefühl gehabt, alle die Könige, die kommen, das sind Götter, die haben göttliche Natur. Von dem das Volk Israel im verheißenen Land gelebt hat, haben sie sich immer wie mehr weg entfernt von Gott. Auch sie haben angefangen, anderen Göttern zu dienen und haben ein bisschen so leben wie die Heiden. Und sie sind auch bedrängt worden. Also sie sind von den Philister bedrängt worden und sonst auch von den umliegenden Völkern. Und es erstaunt nicht, dass der Wunsch von dem Volk Israel gekommen ist, wir wollen einen König wie die Heidenvölker. Durch den Wunsch ist eigentlich die wahre Natur von Israel ein Stück weit wie gelügnet worden. Weil Gott hat eigentlich für das Volk wollen, dass er der König ist. Und sie haben gesagt, nein, wir wollen einen Mensch. Wir wollen den als unseren König. Wir wollen eigentlich einen anderen Gott, oder? So wie die Heidenvölker, wenn wir einen König. Und bei den Heiden war der König ihr Gott. Aber trotzdem basiert mit diesem Gottes Plan. Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott sogar schon zum Abraham und zum Jakob gesagt hat, aus euch sollen die Könige kommen. Also aus eurer Familie werden die Könige kommen. Und im 1. Mose 49 wird es sogar noch spezifischer. Der Vers lässt ein Stück weit wie durchblicken, aus welchem Stamm dass der wahre König soll kommen. Also der Messias, der dem Verführer den Kopf zertreten kann. Steht dort, Juda, immer behaltest du das Zepter in der Hand. Die Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis dass der grosse Herrscher, der Held, kommt und ihm werden alle Völker dienen. Also ein König für Israel ist nicht per se ein schlechter Gedanke. Aber das Königtum von Israel hat sich klar unterscheiden zum Königtum der Heiden. Gott hatte eine klare Vorstellung, wie das Königtum aussehen soll. Er hat Mose, noch lange bevor es den ersten König in Israel gegeben hat, hat er ihnen ein Königsgesetz gegeben. Und die am Donnerstag im Bible Study waren, ihr dürft jetzt ein bisschen chillen, weil genau da haben wir dort angeschaut. Das Königsgesetz steht im 5. Mose 17, Vers 14 und fortfolgende Vers. Dort steht, wenn du ins Land kommst, wo der Herr dein Gott dir gibt und seinen Besitz nimmst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, das ist jetzt obviously passiert, dann sollst du nur den zum König über dich setzen, den ich erwähle. Also der König, der muss von Gott erwählt sein. Er soll aus der Mitte von deinen Brüdern sein. Also es soll kein Fremder sein, es soll nicht ein Heviter oder ein Philister sein, sondern es muss ein vom Volk Israel sein. Er soll nicht viel Pferd haben. Die Pferde waren dazu mal so ein bisschen die Streitmacht. Und es steht dann eben noch weiter, Gott möchte nicht, dass das Volk wieder zurück auf Ägypten geht. Und Ägypten war dazu mal wie so ein Rössli-Hotspot. Vermutlich ist Wendy von dort gekommen. Und er hat nicht wollen, dass das Volk Israel zurückgeht nach Ägypten. Weil er hat sie aus dort raus befreit und er hat nicht wollen, dass sie wieder zurückgehen in die Sklaverei. Er soll nicht viele Frauen haben, damit sein Herz nicht auf Abwege geratet. Wenn wir dann später die Geschichte von Salomo lesen, hey, der hat hunderte Frauen gehabt. Und das ist ihm wirklich zum Verhängnis geworden, weil die haben Götzen angebetet und er, Prinz Charming, oder, muss seinen Frauen gefallen und hat auch angefangen, den Göttern zu dienen. Er soll sich nicht viel Silber und nicht viel Gold aufhäufen. Das ist einerseits, dass er nicht das Volk ausbüten und dass er auch sich nicht wieder verlässt auf irgendeine falsche Sicherheit. Oder man hat doch das Gefühl, wenn man viel Geld hat, dann geht es einem gut. Das ist nicht immer nur so. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, dann soll er eine Abschrift machen von dem Gesetz, das bei den Leviten liegt. Also Gott hat ja dem Volk Israel Gesetz und Gebot gegeben und da hat sich eine Abschrift machen von diesem Gesetz und hat sollen lesen, jeden Tag in diesem Gesetz. Damit er alle Worte von diesem Gesetz bewahrt, dass er lernt, Gott zu fürchten. Oder ich glaube, vielleicht kann man das auch auf heute adaptieren. Die Bibel lesen zeigt dir, in welcher Position du bist. Und es hilft ein Stück weit auch, dass du dich nicht erhebst über deine Brüder. Weil genau das steht auch in diesem Vers. Der König soll sich nicht erheben über seine Brüder. Der soll wissen, in welcher Position er steht. Und die Position im Volk Israel ist, okay, ich bin zwar eingesetzt von Gott, aber Gott ist König. Und ich bin nicht besser als meine Mitmenschen. Also das soll ein Stück weit auch in einer Demut behalten und ihm eben den Platz ein Stück weit auch anweisen. Und am Schluss steht, er soll die Gebote halten, das wird ihm das Leben geben. Er wird ein langes Leben haben. So. Also das Königtum in Israel soll nach wie vor theokratisch bleiben. Gott ist immer noch der König und er setzt Leute ein für das Amt, das Volk eben weiter in Richtung Nähe zu Gott zu führen. Oder? Also er hat eigentlich auch eine mega grosse geistliche Verantwortung gehabt, so gesehen. Täglich hätte er seinen Blick auf Gott richten sollen. Gut, mit diesem Wissen widmen wir uns jetzt dieser Geschichte vom Saul, vom ersten König von Israel. In dieser Geschichte wird deutlich, dass der Saul jetzt nicht unbedingt dem König entspricht, den Gott eigentlich hätte wollen. Es gibt verschiedene Merkmale, die uns das zeigen. Der Saul war ein Sohn vom Kis aus dem Stamm Benjamin. Also wir sehen Benjamin, nicht Juda. Er ist nicht der der Schlange den Kopf zertreten kann. Er hat in Gibea gewohnt. Das ist hier unten, das blaue Eingekreiselte. Und wir bekommen im 1. Samuel 7 bekommen wir einen Hinweis, wo der Samuel, also der Prophet, wo der gelebt hat und wo der das Volk Israel gerichtet hat zu dieser Zeit. Nämlich in Bethel, in Gilgal, und in Mizpah, dort ist er umgewandert und hat das Volk Israel gerichtet. Und gewohnt hat er in Rama. Und dort hat er auch Gott einen Altar bauen. Weil der Samuel, ist, haben wir auch am Donnerstag herausgefunden, war ein Levit. Leviten haben das Priesteramt bekommen. Das war in der Wüstenzeit, weil das Volk Israel hat Gott am Berg Sinai gesehen. Der Berg ist irgendwie in Flammen gestanden. Sie haben seine Stimme gehört und haben gesagt, boah, wenn wir die Stimme nochmal hören, dann müssen wir sterben. Und sie haben gesagt, Mose, red du mit Gott für uns. Und dann ist das Levitenamt, das Priesteramt, ist eben diesen Leviten gegeben worden. Und Samuel war so ein und er hat in Rama hat er eben so einen Altar gebaut und hat dort alle die Opfer entgegengenommen von den Leuten und hat sie, also hat nicht die Leute geopfert, aber hat das Fleisch von den Tieren geopfert. Und der Saul, oder? Er hat eigentlich am Hotspot gewohnt, von all diesen Orten, wo der Samuel gewirkt hat. Und wir können also eigentlich meinen, da hat Samuel fix gekannt, oder? Aber wir werden erfahren, dass es nicht so war. Der Saul und sein Diener sind von seinem Vater losgeschickt worden, weil die Eselinnen weggelaufen sind. Und er hat gesagt, hey, geht die suchen. Und sie haben die Eselinnen gesucht, so ein bisschen hier in der Region Gibea. Und dann sind sie nach Rama gekommen und der Saul hat gesagt, boah, scheisst mir, gehen wir heim, wir finden die Esel nicht. Und der Diener hat gesagt, hey, Moment mal, wir sind in Rama. Und in Rama wohnt ein berühmter Mann von Gott und alles, was er sagt, das trifft ein. Komm, wir gehen doch zu ihm, vielleicht kann er sagen, wo die Esel sind. Der Saul so, ja, gut, gehen wir. Sie sind nach Rama. Und dann läuft der Saul läuft auf den Samuel zu, auf den berühmten Mann Gottes, und sagt, hey, kannst du mir sagen, wo der Seher ist? Also der Prophet. Und der Samuel, it's me, Mario. Er hat gesagt, ich bin der Seher. Der Saul hat ihn nicht gekannt. Für uns mag das nicht besonders bedeutsam sein, dass der Saul den Samuel nicht gekannt hat. Aber wenn wir die Geschichte von dem Volk Israel anschauen, dann sehen wir, dass Gott dem Volk Israel, dass er ihnen Gesetz und Gebot gegeben hat. Er hat gesagt, hey, ihr könnt mir Opfer bringen. Wenn ihr irgendwie einen Mist gemacht habt, dann bringt das Opfer und dann ist das wieder bereinigt zwischen uns. Und wenn ihr mir einen Dank bringt, dann bringt mir ein Dankopfer. Und er hat gesagt, hey, feiert Feste. Also, ist ja cool. Ein Gott, der sagt, hey, macht Party. Mehrmals pro Jahr. Feiert eure Freiheit. Und es steht auch im 2. Mose, dass er gesagt hat, hey, alles, was männlich ist, soll dreimal im Jahr erscheinen vor mir und eine Fete halten. es scheint also irgendwie, als hätte Saul in seinen 30 Lebensjahren kein Opfer gebracht, kein Fest geführt. Er ist dem Samuel nie begegnet. Und früher ist es wie so, Gott hat wie so Opferstätte festgelegt. Sie haben nicht einfach überall opfern. Sie haben sollen zu dem Priester gehen und der hat das Blut genommen und hat es an den Altar gesprengt. Und von da haben sie den Priester gebraucht. Sie haben da nicht können einfach schnell selber machen. Aber irgendwie hat Saul das vermutlich nicht gemacht. Er hat Samuel nicht gekannt. Fragt sich dann schon, was hat der Saul für eine Gottesbeziehung gehabt? Hat er überhaupt eine gehabt? Und wie ist dieser Mann in der Lage, ein König zu sein für ein Volk und das Volk näher zu bringen zu Gott? Schwierig. Anyway, der Saul ist dem Samuel begegnet und der Samuel hat genau gewusst, wer er ist. Weil Gott hat ihm einen Tag vorher gesagt, hey, morgen um diese Zeit schicke ich dir einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir und den sollst du zum Fürst über mein Volk salben. Wo der Samuel den Saul gesehen hat, hat Gott ihm gesagt, schau, das ist der Mann. Von dem, was ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und ich finde es spannend, in diesem Abschnitt wird nicht das Wort König gebraucht, also auch im Urtext nicht, es wird das Wort Fürst gebraucht. Und ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein Hinweis von Gott, hey, das Volk soll abhängig bleiben von mir. Ich bin immer noch der König. Und was auch interessant ist, ist, dass für das Wort Herrschen das Wort Jasor gebraucht wird im Urtext. Und das bedeutet übersetzt, zurückhalten, aufhalten, verschließen, verschlossen, gefangen sein. Normalerweise wird für das Wort Herrschen Maschall gebraucht. Das meint einfach eben herrschen, wie ein Herrscher. Aber das bedeutet zurückhalten. Und ich glaube, das ist so passend. Es passt so gut zum Saul, wenn man seine Geschichte weiterverfolgt. Weil der Mann hat das Volk leider wirklich zurückgehalten. Vor allem auch auf geistlicher Sicht. Er hat ja Gott selber nicht so geglaubt. Und er hat sie zurückgehalten in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Gottesferne, wo sie ja drin gestanden sind. Die Geschichte geht weiter. Und Samuel sagt, hat zum Saul gesagt, hey, du bist der Mann, der Fürst werden soll über das Volk. Gang zurück, gang heim und auf dem Weg werden 3 Zeichen passieren. Du wirst verschiedenen Männern begegnen, die werden dir verschiedene Sachen geben und am Schluss wirst du eine Schar Propheten sehen und du wirst mit denen prophezeien. Der Geist Gottes wird auf dich kommen und du wirst mit denen rumlaufen und prophezeien. Und ich glaube, die Zeichen sind für den Saul wichtig gewesen. Der Mann vom Unglauben hat die Zeichen vermutlich gebraucht, dass er checkt, boah, okay, ich bin gefragt. Die Zeichen sind eingetroffen und wir bekommen nochmal einen Hinweis, dass der Saul vorher, in seinem vorherigen Leben, vermutlich nicht viel mit dem Gott zu tun hatte. Er ist nämlich mit diesen Propheten gelaufen, war am Prophezeien, am Weissagen gewesen. Und dann haben dann Leute gesehen, die ihn von früher noch kennt haben. Und haben gesagt, was ist mit dem Sohn von Kis passiert? Ist der Saul auch unter den Propheten? Die sind völlig verwundert gewesen. Das hat für die voll nicht gepasst. Ein Mann, der nie Gott opfern geht, der nie irgendwie ein Fest wird. Was macht der? Es ist zu dem Tag gekommen, wo das Volk erfahren soll, wer das der König werden soll, den sie gewünscht haben. Der Samuel hat das Volk nach Mizpa versammelt und hat alle Stämme angetreten. Und dann hat er es losgeworfen. Das ist früher irgendwie so eine. Das hat man früher noch so gemacht. Das ist irgendwie wie heute der Tintenfisch, oder? Der sagt, wer die WM gewinnt. Oder so gibt es doch auch. Auf jeden Fall hat er es losgeworfen und dann hat es los den Stamm Benjamin getroffen. Und später, hat's dann, als er es nochmal geworfen hat, hat es dann den Saul getroffen. Aber der Saul, der war nicht auffindbar gewesen. das Volk so, ja, Gott, schickst du denn den noch vorbei? Oder, also, wo ist denn der? Und Gott hat so gesagt, ja, Leute, er versteckt sich bei den Geräten. Also nicht bei der Gerät, sondern beim Gepäck. Also vielleicht ist irgendwie in einen Koffer rein und hat sich versteckt oder keine Ahnung. Aber es scheint einfach wieder mal so, als wäre der Saul überhaupt nicht ready für die Aufgabe. Oder der hat ja gewusst, Scheibe, heute wird gesagt, dass ich der König werden soll. Und ist sich verstecken. Der war nicht bereit, habe ich das Gefühl. Sie haben ihn genommen, haben ihn vor das Volk geführt und Samuel hat gesagt, also noch schnell eine Randbemerkung. Er ist gekommen und hat gemerkt, das ist ein recht grosser Mann. Es steht daheim, alle um Haupteslänge überragt. Und Samuel hat zum Volk gesagt, schaut, das ist der, den Gott erwählt hat. Ihm ist keiner gleich. Und das Volk hat gejuchzt. Und er hat gesagt, das ist der, den Gott erwählt hat, das ist euer König. Und sie haben sich gefreut. Ich frage mich schon, was Samuel gemeint hat mit ihm ist keiner gleich. Hat er seine Körpergröße gemeint? Oder was hat er gemeint? Anhand von dem, was wir bis jetzt vom Saul erfahren haben, passt er nicht wirklich in die Rolle von dem König. Oder wenn wir das Königsgesetz anschauen, er ist nicht der gottesfürchtige Mann, der gefragt wäre. Wie kann jemand, der selber weit weg ist von Gott, dem Volk vorstehen und sie wieder zurück in die Nähe von Gott bringen? Aber das Volk hat die Frage vermutlich nicht bewegt. Sie haben gesehen, gross, gut aussehend, passt, oder? Du bist doch ein glatter König. Aber Gott hat ganz ursprünglich, wenn wir wieder zurückgehen zu Adam und Eva, hat er eigentlich wollen, dass er der König ist und dass sein Volk aus einem Königtum von Priestern besteht. Aus Leuten, die in seiner Gegenwart stehen, die nahe bei ihm sind, die in seinem Haus wohnen, dienen und die seine Ordnungen aufrecht erhalten. Und da hat er ihnen sogar noch mal in der Wüste gesagt. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr jetzt wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahret, dann sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und weißt du, besonderes Eigentum, zu dem schaust du. Da schaust du, dass nicht irgendein Philister kommt und der abschlachtet oder irgendjemand noch mal probiert, in Gefangenschaft zu führen. Also sie hätten damit rechnen können, wenn sie dem Gott nachfolgen, dann bewahrt er sie. Und es steht weiter, die ganze Erde gehört mir. Gott sagt nochmal, hey, ich bin der König, gell? Die ganze Erde gehört mir. Habe ich gemacht, mit meinen Worten. Aber ihr seid nicht meine Sklaven, ihr müsst mir nicht die Füße waschen, sondern ihr seid das Königreich von Priestern. Und ein heiliges Volk. Was für ein Ehrentitel, nicht? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist königlicher Priester. Du bist ein heiliges Volk. Und das hat dem ganzen Volk gegolten. Dort hat es noch nicht den Levitendienst gegeben. Dort waren noch nicht die Leviten in diesem Amt vom Priester, sondern das hat dem ganzen Volk gegolten. Sie haben sollen nöch in seinem Haus sein, bei ihm. Sie haben sollen seine Ordnungen aufrechterhalten und bewahren. Und sie haben ein Stück weit sollen den Gott vor den Menschen repräsentieren, dass sie durch die Menschen sehen, oh, so ist Gott. Aber das Volk Israel war fern von dem. Sie haben Gott verloren und sind nicht mehr in seinen Weg gewandelt. Und dann haben sie Probleme bekommen. Steht ja, hey, wenn ihr nahe bei mir bleibt, sind ihr mein besonderes Eigentum, ich kümmere mich um euch. Und sie haben gesagt, nein, wollen wir nicht, wir schauen selber. Und sie haben Probleme bekommen und sind bedrängt worden von den Nachbarvölkern. Und dann sehen sie den Saul und denken, ja, der macht es, oder? Der kann jetzt unsere Probleme lösen. Sie haben nicht gecheckt, dass ihr ursprüngliches Problem, das sie haben, dass da ihre Gottesferne ist und dass es eigentlich dran wäre, zum zurückgehen und zu sagen, ah oh Mann, sorry Gott, wir haben wieder mal gefehlt, aber wir wollen wieder mit dir unterwegs sein und wir wollen wieder auf deinen Schutz hoffen können. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben den Bund von Gott verloren und sie haben ihre Hoffnung auf den Saul, auf den fernen, gottfernen Mensch gesetzt. Und der Saul war definitiv nicht der Mann von der Stunde. Er ist nicht der aus dem Stamm Juda, der dem Verführer den Kopf zertreten kann. Er hat die Trennung zwischen Mensch und Gott, die hat er nicht überwinden können. Und schlussendlich hat er keinen können. Auch ein David hat das nicht ganz können. Keiner von diesen Propheten hat das ganz können. Es ist immer wieder rückwärts gegangen, immer wieder, nein, wir wollen nichts von dir, okay, wir kommen wieder zurück, nein, wir wollen nichts von dir, wir kommen wieder zurück. Es hat nicht funktioniert, bis das der Held gekommen ist. Der Held, der verheißen worden ist, der gesagt hat, der wird dieser Schlange, dem, der euch trennt von mir, den Kopf zertreten, dass ihr wieder zurückkommen könnt, wieder zurück in den Garten Eden, wieder in eure Priesterschaft zurück. Dem ist das gelungen. Dem wahren König, wo das Königsgesetz, das hier beschrieben ist, der hat dem voll entsprochen. Oder Jesus hat nicht viele Frauen gehabt. Der hat jetzt nicht einen Ferrari gehabt. Der war arm. Und der ist täglich ist das Angesicht von Gott suchen. Gott himself hat die Beziehung zum Vater gebraucht. Er ist der Mann der Stunde. Und dank Jesus, der die Trennung überwunden hat, dürfen wir, die glauben, jawohl, der hat die Trennung überwunden. Ich bin ein Kind von Gott. Durch den, Jesus, dürfen wir wieder zurückkommen in das Amt von unserer ursprünglichen Berufung. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Und da redet er nicht zum Volk Israel. Es ist wirklich, es meint die Heiden, die zum Glauben gekommen sind an den Jesus. Die gecheckt haben, wow, das ist der König, auf den alles hingezielt hat. Zu diesen Leuten, zu dir, wenn du da glaubst, sagt er, du bist das von mir erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, wo mir allein gehört, hey, der krönt euch. Er gibt euch Krone und sagt, du bist die königliche Priesterschaft. Und du hast den Auftrag, die grossen Taten von Gott zu verkünden. Die Taten von dem, der euch aus dieser Finsternis, aus dieser Gottesferne wieder zurückgeholt hat, wieder in die Gegenwart und wieder in die Beziehung zu Gott. Das solltet ihr verkünden. Das ist unser Job. Hey, wenn du glaubst, dass Jesus der Überwinder ist von dieser Trennung und wenn du ihn als deinen König angenommen hast, dann bist du königlicher Priester, du bist königliche Priesterin. Und du bist das in deiner Familie, du bist das in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, an deinem Arbeitsort, Arbeitsplatz. Wo du hingehst, bist du königlicher Priester. Du bist beauftragt, dort wo du bist, dem Gott zu dienen, nicht als Sklave, sondern als freier Mensch. Du bist frei, du hast deinen König gefunden. Du musst deinen König nicht mehr suchen. Du musst nicht mehr auf dieser Erde irgendjemanden, irgendeinen Mensch oder einen Gegenstand oder einen Job suchen, der deinem Leben Sinn gibt oder der dir sagt, wer du bist, sondern du bist gefunden, du hast gefunden, oder? Der Messias Jesus ist dein König. Und er sagt dir, wer du bist. Wenn du in die Bibel schaust, dann sagt Gott, du bist mein Ebenbild. Hey, Ebenbild von Gott. Nicht, ich bin fett. Ich bin arm. Mich hat niemand gern. Du bist königlicher Priester, du bist königliche Priesterin. Du bist mein Ebenbild, ich habe Freude an dir. Das ist die Wahrheit. Und du bist berufen, um das in deinem Alltag zu leben und die Ordnungen von Gott aufrecht zu erhalten. Weißt du, die Welt, die probiert das zu verdrüllen. Der Verführer, der Satan, ist immer noch dran. Der will nicht, dass Gottes Ordnungen herrschen, weil er weiss ganz genau, wenn wir das machen, wenn die Ordnungen von Gott wieder Raum nehmen, dann hat er fett verloren. Du bist berufen, um die Ordnungen von Gott in deinem Alltag zu streuen. Und wenn dann jemand sagt, ich finde, es gibt 20 Geschlechter, dann kannst du auch wieder anders und kannst sagen, hey, weißt du, da gibt es einen Gott, der hat im Fall eine sagenhaft gute Idee gehabt mit einem Mann und mit einer Frau. Und aus denen heraus sind schon gewaltige Herrscher gekommen, gewaltige Helden auf dieser Welt. Gottes Ordnungen haben schon einen Sinn, die sind gut. Und wir sind beauftragt, die unseren Mitmenschen wieder ein bisschen ans Herz zu legen und zu sagen, hey, es lebt sich einfach gut in diesen Ordnungen von Gott. Er hat uns die Ordnungen nicht gegeben, um uns zu knechten, um uns klein zu halten. Er hat uns die gegeben, weil er will, dass wir Menschen untereinander, dass unsere Beziehungen gelingen, dass unsere Ehen gelingen, dass wir Eltern sind, die unseren Kindern gut tun, die sie lieben, die sie näher wieder zu Gott bringen und ihnen sagen, hey, du bist ein Ebenbild von Gott. Du bist eine königliche Priesterin, königlicher Priester. Und weißt du, ich glaube, viele Probleme, die wir haben auf dieser Welt, die würden sich, glaube ich, schon ziemlich lösen oder verändern, wenn wir wieder checken würden, ich bin ein Ebenbild von Gott. Ich muss nicht meinen Nachbarn abschlachten. Das ist auch ein Ebenbild von Gott. Und ich muss nicht irgendwie am Geld nachrennen und das Gefühl haben, das gibt meinem Leben einen Sinn, sondern Gott gibt meinem Leben in erster Linie einen Sinn. Und weißt du, und da wünsche ich mir so, dass wir als Depot Leute sind, die königliche Priesterschaft wirklich leben, dass wir da im Alltag anfangen, dass wir unseren Mitmenschen, die noch nicht kennen, helfen auf diesem Weg und sagen, hey, Gott ist so gut. Weißt du, ich glaube da wirklich, ich liebe mein Leben mit Gott. Es wäre so ein Scheiß ohne ihn. Ich habe da probiert ohne ihn, das geht nicht. Weil ich mich täglich dann muss fragen, oh, wer bin ich? Oder wenn ich mal etwas falsch gemacht habe, denke ich, oh, ich bin es voll nicht wert und so. Aber er sagt einfach, mal, du bist meine geliebte Tochter. Und aus dem darf ich leben. Und das wünsche ich mir wirklich für meine Freunde, für meine Verwandten, die Jesus noch nicht erkannt haben als ihren König, dass sie das dürfen erkennen und dass sie auch dürfen frei werden. Und weißt du, ich sage das auch, weil ich glaube, als Nicht-Christ, wenn du das hörst, denkst du vielleicht, die Christen sind schon noch eingebildet. Die haben schon noch das Gefühl, sie seien etwas Besseres. Sind wir nicht. Sind wir definitiv nicht. Wir lieben euch, die, die noch nicht glauben. Wir lieben euch und wir wollen, dass ihr auch in die Freiheit rauskommen dürft. Wir machen hier nicht einfach einen Zirkus, sondern es geht wirklich ums Lebendige. Wir wollen, dass ihr auch ein freies Leben haben dürft. Dass ihr wissen dürft, wer ihr seid. Und dass ihr nicht wie das Volk Israel irgendeinen König sucht oder irgendetwas im Leben sucht, wo euch Sinn gibt. Sondern dass ihr Gott als euren König erkennen dürft und aus dem heraus dürft euer Leben anfangen. Und wenn ihr dann wieder merkt, ah, ich habe Streit oder irgendetwas in meinem Leben oder irgendetwas ist nicht gut, dann kannst du einfach wieder zurückgehen und kannst sagen, okay, Gott, ich bin königliche Priesterin, ich muss das nochmal durchbuchstabieren, ich muss nochmal von dir wissen, wer ich bin und ja, da annehmen und da leben. Hey, und dann möchte ich dich einladen. Nimm das Abendmahl. Weißt du, manchmal wartet man auf ein Zeichen oder irgendein Gefühl oder eine warme Hand oder weiß ich nicht was. Aber nimm das Abendmahl als Zeichen und als Erinnerung, dass du ein königlicher Priester und eine königliche Priesterin bist. Dass du diesen Ordnungen von Gott, dass du in diesen Ordnungen lebst. Und wenn es dein Körper noch nicht macht, dann bring es ihm bei. Dann sag ihm, du musst nicht säckeln jeden Tag. Du musst nicht irgendwie dich schminken und weiss ich nicht was. lebst in diesen Ordnungen von Gott. Und Gott denkt gut über mich. Körper, nimm es an. Nimm das Obigmol einfach als Zeichen, auch für die unsichtbare Welt, als Statement, ich gehöre zu dem königlichen Priestertum. Ich gehöre zu dem Gott. Und mein Leben untersteht ihm. Und ich möchte dich ermutigen, Zeit zu investieren in deine Beziehung zu Gott, in das königliche Priestertum, weil das Leben ist einfach, es ist einfach besser mit dem. Hey, und heute ist ein Gebetsteam da. Wenn du das nochmal möchtest mit jemandem nochmal fixen, möchtest du sagen, hey, voll. Ich merke, ich habe Sachen in meinem Leben, die mich trennen von Gott. Oder ich lebe in gewissen weltlichen Ordnungen, die mir das Leben nicht bringen, sondern die mich gefangen behalten, den Gang zu jemandem und mach das nochmal fest. Bekenne es und empfange Vergebung von Gott. Er lädt dich ein an seinen Tisch und sagt, hey, komm wieder zurück. Es ist doch voll okay. Komm wieder zurück. Hey, und ja, loben wir doch den Gott, den wunderbaren Gott, dass wir dürfen seine Kinder sein, dass wir dürfen frei sein, dass unsere Identität geklärt ist. Ich möchte noch beten. Danke vielmals, Jesus. Du wahrer Retter, du Messias, unser König. Danke vielmals, dürfen wir deine Kinder sein, dürfen wir wissen, wer wir sind in dir. Und ich möchte dich für unsere Freunde und für unsere Verwandten bitten, dass du, Heiliger Geist, einfach dich nochmal ausgiessest über sie. Dass du ihnen Augen schenkst, die sehen und Ohren, die hören. Und dass ihre Herzen weich werden und dass sie dich dürfen erkennen. Sie dürfen erkennen, hey, du bist nicht einer, der sie runterdrücken will oder wo sie versklaven will, sondern du bist der, der sie frei machen will und der ihnen das Leben in Fülle schenken will. Erweck du unser Land. Führ uns zurück in den Garten Eden, wo wir wieder Feste feiern können, wo wir unsere Freiheit dürfen zelebrieren mit dir zusammen. Ich lobe und preise dich. Du bist wirklich einfach ein Wahnsinnsgott. Und es ist einfach cool, dürfen mit dir unterwegs zu sein. Und wir wollen dich jetzt loben und preisen. Wir wollen dich anbeten und deine Ordnungen und deine Wahrheiten rausrufen und bekennen. Du bist anbetungswürdig und wir jubeln dir zu, wir lieben dich.